der Next Liberty Podcast in der Materie.
Hallo, wir sind
Timmy
und Ilvi und wir dürfen heute den Meeresbiologen und Mitbegründer der Meeresschule in Pula, Gerwin Gretschel, bei uns im Next Liberty Studio begrüßen. Lieber Gerwin, es freut uns besonders, dich heute als Experten bei uns zu haben. In unserem aktuellen Stück geht es um einen Kapitän, der seinen Müll ins Meer schüttet und um zwei kluge und besonnene Hauptfiguren, die versuchen, ihm das Handwerk zu legen.
Diese Geschichte ist doch eigentlich leider ganz nah an der Realität, oder? Was sind die größten und schädlichsten Müllverschmutzer in den Weltmeeren? Und kann ich in Graz etwas gegen die Verschmutzung der Meere tun?
Hallo Timmy und Ilvi, vielen Dank für die Einladung. Also ich fürchte, diese Geschichte ist tatsächlich recht nahe an der Realität. Wahrscheinlich gibt es gerade jetzt Captains oder irgendwelche anderen Leute, die vom Schiff aus irgendwelchen Müll ins Meer werfen. Leider gibt es aber wahrscheinlich genau jetzt viel zu wenige andere Menschen, die dort sind und ihnen sagen können, wie sie es besser machen könnten. Ja, es landet leider sehr viel Schmutz im Meer, nicht nur Müll. Ich würde sagen, man müsste es allgemein als Verschmutzung bezeichnen, weil es landen auch viele Dinge im Meer, die man nicht so sehen kann. Keine festen Gegenstände wie Dinge, die man in der Mülltonne findet, sondern auch flüssige Stoffe, die man auch als Gifte bezeichnen könnte, die eigentlich nicht ins Meer gehören und die natürlich den Lebewesen im Meer schaden. Was ist das Häufigste, was so im Meer landet? Also beginnen wir mal mit diesem festen Müll, den wir auch in der Mülltonne bei uns haben, hoffentlich in der Mülltonne und hoffentlich gut getrennt. Das ist nämlich zum Beispiel schon was, was wir auch in Graz machen können. Ein großer Anteil von dem Müll, der davon im Meer landet, ist Plastik. Großes Plastik, kleines Plastik, das haben wir mittlerweile, finden wir das überall in den Meeren, bis in den tiefsten Böden, in 11.000 Meter Wassertiefe. Dort, selbst dort findet man Plastik, Tüten, Aludosen, Glasflaschen, alles Mögliche. Ja, das Nächste, viele Dinge sind also nicht sichtbar. Das sind solche Gifte, zum Beispiel Erdölreste. Also Erdöl ist etwas, womit unsere Autos zum Beispiel fahren oder große Maschinen angetrieben werden. Diesel, Kraftstoff, Benzin. Wir haben schon erkannt auf der Welt, dass das ein Problem ist. Wir versuchen, das immer weniger zu verwenden, aber das wird noch lange dauern. Diese Erdölverschmutzungen machen auch Tiere und Pflanzen und Lebewesen im Meer krank. Das nächste sind zum Beispiel Giftstoffe, die von Fabriken ins Wasser gelangen, also Chemikalien wie Schwermetalle. Ihr habt sicher schon was von Blei gehört zum Beispiel. Das sind Gegenstände, also das sind giftige Substanzen, die dann in unseren Körper kommen oder auch in den Körper von Meerestieren, Walen, Haien, aber auch bis zu den kleinsten Meerestieren, die so klein sind, dass man sie fast nicht sehen kann und die diese auch dann krank machen. Aber etwas, wovon sicher die wenigsten wissen, was aber auch eine gewaltige Auswirkung auf unsere Meere hat, sind Düngemittel, die an Land auf Äcker ausgebracht werden. Man spricht hier von Nitraten und Phosphaten. Das sind zwei so komische Wörter, mit denen man nichts anfangen kann. Aber das sind Dinge, die auf den Äckern ausgestreut werden, dass die Pflanzen besser wachsen, zum Beispiel. Oder auch durch die Massentierhaltung entstehen solche Düngemittel. Einfach der Urin und der Kot von Schweinen und Tieren aus der Massenhaltung wird aus den Feldern ausgebracht. Das gelangt dann auch ins Meer und verursacht dort in den Weltmeeren Todeszonen. Also das sind meistens ganz tief unten am Boden, wo keiner mehr hinschauen kann, wo dann alles zum Gammeln anfängt und viele Tiere sterben. Also das wissen, glaube ich, wenige Menschen. Das heißt, wir müssen auch uns bemühen, dass wir an Land nicht zu viel Massentierhaltung machen, dass wir nicht zu viele solche Düngemittel ausbringen, dass wir kleine bäuerliche Betriebe fördern, die nicht solche Massenproduktionen haben, wo dann eben solche Dinge ausgebracht werden müssen. Weil, ich habe mich gefragt, was kann man in Graz machen? Weil Am Ende ist es so, dass wir alle mit dem Meer verbunden sind, egal wo wir leben. Und alles, was wir hinterlassen oder in die Natur ablassen oder abgeben, landet irgendwann einmal im Meer. Über Flüsse kommt es dorthin, über den Regen, über den Wind. Das heißt, auch unsere Abfälle und Gifte. Was können wir machen? Zu allen diesen Punkten, die ich genannt habe, und es gäbe noch mehr, können wir alle was machen. Erdölverschmutzung zum Beispiel, weniger Auto fahren, dann brauchen wir weniger Kraftstoffe. Plastikmüll, weniger Müll verwenden, weniger Müll öfter wiederverwenden und nicht gleich nach dem ersten Mal das Plastiksackel wegschmeißen oder einfach weniger kaufen und vor allem den Müll gut trennen. Ja, dann können wir weniger Fleisch essen, dann haben wir nicht diese Massentierhaltung. Also es gibt ganz viel zu tun.
Im Stück gibt es einen depressiven Delfin, ein Hai mit Magenproblem. Manche haben Hautkrankheiten, Atemprobleme etc. Welche Auswirkungen hat die Verschmutzung der Weltmeere auf die Meeresbewohner? Und welche Erkrankungen können entstehen?
Ha, das sind lustige Krankheiten, die ihr erwähnt habt. Und man möchte meinen, die Tiere im Wasser können das nicht bekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass das möglich sein kann. Ich würde sogar glauben, dass es Delfine gibt, die depressiv sind. Das wurde wahrscheinlich noch nicht untersucht. Aber warum nicht? Sie sind fast so wie wir. Und sie haben auch Gefühle. Und wenn sie ständig gestresst werden und keinen Platz mehr zum Leben haben oder in Ruhe zu fressen oder ihre Jungen auf die Welt zu bekommen, dann können sie wahrscheinlich auch depressiv werden. Hautkrankheiten auf jeden Fall. Also ich habe schon viele Fische gesehen mit Hautkrankheiten, die eine verpilzte Haut haben, verwundete Haut oder Müll geschluckt haben und deswegen nicht mehr fressen können. Im Endeffekt ist es so, es ist fast alles möglich, was wir uns vorstellen können an Krankheiten. Und jedes Lebewesen im Meer, vom kleinsten, das ist das sogenannte Plankton oder auch Bakterien, bis zu den größten, dem Blauwal, alle sind irgendwie belastet von dem, was wir ins Meer einbringen, von den Dingen, von denen wir schon am Anfang geredet haben. Es passiert immer wieder, dass Tiere auch aussterben. Das heißt, wir haben jetzt gewisse Tiere auf der Welt, aber vor 100 Millionen Jahren hat es viele, viele andere gegeben, die jetzt nicht mehr zu sehen sind. Das ist auch nichts Unnatürliches. Es sterben auch immer wieder Tiere, kommen wieder neue, aber durch uns Menschen sterben jetzt momentan viel zu viele und das wäre nicht nötig. Und so kommt das Meer irgendwann einmal aus seinem natürlichen Gleichgewicht und kann uns dann am Ende auch nicht mehr beschützen, weil das Meer hält auch uns am Leben. Also das ist etwas, was die wenigsten wissen. Das Meer ist für unser Leben wichtig. Das Meer gibt uns nicht nur Nahrung, sondern es reguliert auch unser Klima. Ihr habt sicher schon viel von dem Klimawandel gehört und dieser Erwärmung. Das Meer schützt uns vor dieser Klimaerwärmung, wenn es im Gleichgewicht ist. Das Meer reinigt die Welt. Und das Meer macht uns auch glücklich, dürfen wir nicht vergessen. Ein schönes, gesundes Meer macht uns auch glücklich. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wo wir auf dieser Welt leben. Wir sind alle verbunden mit dem Meer, zum Beispiel über die Flüsse und Bäche. Das habe ich schon erzählt. Man muss sich das vorstellen, wie Adern, die ganze Welt umfließen und alles, was dort reinkommt, fließt irgendwann mal ins Meer. Das heißt, wir alle können sehr, sehr viel tun, dass das Meer gesund bleibt, damit auch wir ein schönes Leben haben werden. Ein langes, schönes Leben gemeinsam mit dem Meer auf dieser Erde.
Du arbeitest mit deiner Meeresschule in Istrien, genauer in Pula, also am Mittelmeer. Warum bist du Meeresbiologe geworden und was genau macht die Meeresschule?
Ja, ich bin in Graz geboren und habe die meiste Zeit in Graz gelebt und lebe auch jetzt noch in Graz. Ich bin allerdings aus der Stadt hinausgezogen in Graz Umgebung. Ich wohne jetzt am Steinberg. Aber ich wurde trotzdem Meeresbiologe, obwohl ich hier in Graz lebe und eigentlich wir kein Meer hier haben in Graz, weil ich sehr oft selber am Meer war und mittlerweile kann man auch schnell zum Meer kommen und irgendwann habe ich verstanden, dass wir doch alle auch mit dem Meer etwas zu tun haben und es hat mich einfach immer schon sehr, sehr fasziniert, dort hineinzuspringen, hinunterzutauchen, mit einer Taucherbrille zu schauen, was dort alles lebt. Das Meer ist einfach wahnsinnig faszinierend. Und an meiner Meeresschule habe ich mittlerweile ein schönes Team von jungen Meeresbiologinnen und Biologen, die mit mir gemeinsam ganz, ganz vielen jungen Menschen seit jetzt schon mehr als 23 Jahren dieses faszinierende Meer zeigen. Also dass genau unsere Begeisterung, unsere Faszination, was uns so gefällt am Meer, versuchen wir einfach den anderen zu zeigen. Wir nehmen sie mit ins Meer und wir geben auch unser Wissen dabei weiter, was wir alles gelernt haben während unseres Studiums zum Beispiel, aber auch unsere Erfahrung mit dem Meer. Das heißt, zu mir und meinem Team kommen tausende junge Menschen, die machen bei uns meeresbiologische Wochen oder Kurse. Das sind Schüler und Schülerinnen, das sind Studierende und die lernen dort ganz, ganz tolle Dinge über das Meer und vor allem sie lernen auch das Ganze mit einem Erlebnis zu verbinden. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir erzählen nicht nur irgendetwas, wie man das in der Schule oder auf der Uni machen könnte, sondern wir erzählen das, während wir das auch erleben. Das heißt, wir gehen ins Wasser, wir gehen gemeinsam diese Dinge besuchen und erzählen ihnen ganz, ganz viel. Und das ist so spannend, das vergessen sie niemals. Und dann irgendwann einmal lernen sie oder wissen sie, warum es wichtig ist, die Natur zu schützen, weil sie das lieben und weil sie das auf einmal lieben gelernt haben.
Wie gestaltet sich dein Alltag als Meeresbiologe mit all dem Wissen im Hintergrund? Wie nachhaltig schaffst du es zu leben? Beziehungsweise hast du persönliche Tipps für uns?
Ja, mein Alltag als Meeresbiologe ist schnell erklärt, obwohl es wahnsinnig viel ist, was ich mache. Aber im Sommer, Halbjahr, bin ich in Pula an meiner Meeresschule und mache gemeinsam mit meinem Team meeresbiologische Kurse für Schüler, Schülerinnen, Studenten und Studentinnen. Und im Winter unterrichte ich an der Universität in Graz Meeresbiologie und bereite auch schon die nächste Saison vor, also das, was dann nächstes Jahr im Sommer dann kommen wird. Viele Schulen müssen verständigt werden, angeschrieben werden, damit sie dann auch kommen können. Und ganz nebenbei mache ich auch bei kleinen wissenschaftlichen Projekten mit. Aber mein Hauptding ist eigentlich das Unterrichten, Wissen und Erlebnis und Begeisterung weiterzugeben. Ja, habe ich Tipps für euch, beziehungsweise habe ich schon was gelernt aus dem, was ich weiß? Lebe ich schon nachhaltiger? Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich so viel weiß, könnte ich viel, viel nachhaltiger leben. Und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, je älter man wird, desto träger wird man und desto weniger kann man seine gewohnten Dinge dann ändern. Aber einiges konnte ich schon ändern. Zum Beispiel, ich kaufe definitiv weniger Zeug, was ich nicht brauche. Wenn mein Telefon schon veraltet ist und nicht mehr schnell genug ist oder meine Drohne nicht mehr lang genug fliegt, weil der Akku schon zu knapp ist, dann kaufe ich deswegen nicht gleich was Neues, sondern benutze das Alte so lange, bis es wirklich nicht mehr funktioniert und bis es auch nicht mehr repariert werden kann. Das heißt, auch viele technische Geräte kann man jetzt schon reparieren. Auch in Graz gibt es schon Geschäfte, wo man hingehen kann und einen alten Drucker zum Beispiel zum Reparieren bringen kann. Das habe ich schon gelernt. Ich vermeide Müll sehr stark. Ich versuche im Supermarkt nicht Dinge zu kaufen, die drei- oder vierfach eingepackt sind. Ich nehme meine eigene Stofftasche mit, damit ich nicht eine Plastiktasche kaufen muss. Ich spare Energie, indem ich nicht überall im Haus Licht brennen lasse. Das habe ich wirklich schon gelernt. Ich mache automatisch schon, wenn ich aus dem Raum gehe und es brennt Licht, dann habe ich schon ein schlechtes Gefühl und drehe sofort den Lichtschalter ab. Das heißt, auch ich habe schon viel lernen können, aber es ist wirklich noch viel zu wenig. Was kann ich euch jetzt mitgeben? Diese ganzen Dinge, die ihr da gehört habt, natürlich könnt ihr selber auch machen. Aber ich würde zum Beispiel sagen, merkt euch, geht es nicht auch mit etwas weniger? Was meine ich damit? Also in jeder Hinsicht, glaube ich, nehmen wir viel zu viel, kaufen wir viel zu viel, essen wir viel zu viel, fahren wir viel zu viel mit Autos. Es ginge überall einfach weniger. Und das ist etwas, was wir alle, glaube ich, noch lernen müssen. Weniger neue Geräte kaufen, bevor ich dann was Neues kaufe. Nicht gleich kaufen. Ich bin auch so einer, der ganz schnell gerne kauft, weil er das so cool findet, dieses Gerät, was er jetzt irgendwo sieht. Aber dann denke ich mir, nein, du bist schon so oft hineingefallen drauf und kommst dann drauf, dass du es ohnehin nicht wirklich brauchst. Warte noch mit dem Kaufen, warte noch ein paar Tage, schlaf noch drüber, überleg dir das noch. Das sind so Dinge, also weniger, weniger, weniger. Und versucht mehr in die Natur hinauszugehen. Ich mache das auch ganz bewusst, auch im Winter, wenn ich dann in Graz bin, ich gehe spazieren in den Wald. Ich beobachte die einfachsten Tiere und Pflanzen, nehme mir Zeit dafür. Nehmt euch einfach jeden Tag eine Zeit der Ruhe, schaltet eure Geräte ab und macht ein paar Minuten einfach nur Pause, ohne zu chatten oder den Fernseher aufzudrehen. Oder beobachtet mal einfach nur zum Beispiel eine lästige Fliege oder sowas. Das klingt jetzt lustig. Bevor man sie erschlägt, weil sie einen nervt, könnte man sie zum Beispiel einfach 10 Minuten lang einmal beobachten. Und das, da würde man drauf kommen, dass das faszinierende Tiere sind, die unglaublich viel können. Und wenn man solche Dinge macht, kommt man näher an die Natur und hat irgendwann einmal das Gefühl, es ist gar nicht so schlimm, wenn man auf etwas verzichten muss, sondern es kann auch schön sein. Und ich glaube, das ist die Lösung von dem Ganzen. Das heißt, weniger und Verzicht muss nicht immer schlimm sein, sondern es kann uns auch wirklich viel bringen. Wir können das sogar genießen. Wir müssen nicht immer das allerbeste Essen essen. Man kann auch mal einfach nur essen, um satt zu werden.
Welches Meerestier findest du persönlich am spannendsten und warum?
Das wurde ich schon oft gefragt und ich habe nie eine gute Antwort. Ich versuche es trotzdem. Ich habe kein absolutes Lieblingstier, aber wenn ich so nachdenke, am spannendsten finde ich eigentlich immer die Tiere, die uns am wenigsten ähnlich sind. Tiere, die oft nicht mal Augen haben oder einen Kopf oder sich vielleicht nicht einmal bewegen. Also solche Tiere, die meisten Tiere im Meer sind genau solche Tiere, die sich oft nicht einmal bewegen. Das sind zum Beispiel Schwämme, das sind Anemonen, das sind Moostierchen, Manteltiere. Davon haben die wenigsten wahrscheinlich noch was gehört. Und die finde ich eigentlich am faszinierendsten, weil sie oft wunderschön sind und ganz viele Geheimnisse haben. Es ist nämlich interessant, genau von diesen Tieren wissen wir auch am wenigsten. Auch Wissenschaftler wissen oft mehr über Delfine, Schildkröten oder Robben als über eine Seeanemone oder eine Auster zum Beispiel. Und das finde ich so faszinierend, weil man kann diese Tiere ganz lange beobachten und entdeckt immer wieder neue Dinge, die vielleicht sogar noch gar nicht entdeckt wurden. Also entdeck mal zum Beispiel bei einem Fisch irgendwas Neues, was noch nicht entdeckt wurde. Das ist gar nicht so einfach. Die Menschen haben sich schon seit jeher für Fische so interessiert, dass man hier fast nichts mehr Neues entdecken kann. Aber Moostierchen, es gibt nicht mal viele Menschen, die Moostierchen kennen. Aber da fällt mir jetzt was ein. Genau, ich habe kürzlich ein Tierchen entdeckt, ganz neu, das ich noch nie draußen gesehen habe. Das war so ein Büschel in der Nähe von Rovin am Boden in 8 Metern Tiefe, ist ein kleiner Busch gewachsen. Es hat ausgesehen wie 3-4 Vogelfedern, ungefähr so 5-6 Zentimeter hoch. Und mir ist sofort aufgefallen, das habe ich noch nie gesehen. Also jemand, der kein Biologe ist oder Biologin, wird wahrscheinlich, dem wird das gar nicht auffallen. Hat wie eine Pflanze ausgesehen. Ich habe sofort gesehen, das ist irgendwas Verrücktes. Ich habe die Kamera geholt, habe das ganz viel fotografiert, aus der Nähe, aus der Entfernung, von allen Richtungen. Habe dann im Internet versucht zu recherchieren und bin dann draufgekommen, dass es die sogenannte Meerbrennnessel ist. Ganz ein komischer Name. Eigentlich eben ein Tier und keine Pflanze. Wenn man anstoßt, brennt das. Also ein Nesteltierchen. Und das hat mich so fasziniert, weil ich es noch nie gesehen habe. Und dann bin ich auch drauf gekommen, dass in der Nordadria, also in diesem ganzen Meeresabschnitt dort, das noch nie jemand gesehen hat am Boden wachsen. Das heißt, vielleicht war ich sogar der Erste, der das dort gesehen hat. Und das hat mich fasziniert. Also gerade hat mich die Meerbrennnessel interessiert. Das nächste Mal ist es etwas anderes. Also es ist immer genau das, was ich zuletzt entdeckt habe, das, was mich eigentlich am meisten interessiert.
Danke für das spannende Gespräch und den Besuch bei uns im Next Liberty.
Vielen Dank, es hat mir sehr Spaß gemacht. Und wenn ihr wieder irgendwelche Fragen habt, dann müsst ihr euch einfach bei mir melden. Ich komme gerne wieder und ich freue mich auch schon auf euer tolles Theaterstück. Dann wünsche ich euch viel Erfolg damit. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal in Buhler an der schönen Adria.